Wer über seine Beziehung zu Gott nachdenkt, denkt oft zuerst an Dienst, Erkenntnis oder moralische Anstrengung. Doch der biblische Bogen von 1. Mose bis zur Offenbarung legt eine andere Linie frei. Gott stellt den Menschen zuerst nicht Aufgaben, sondern er stellt ihm Nahrung hin. Vom Baum des Lebens im Garten, über das Passahlamm und das Manna in der Wüste, bis hin zum Brot des Lebens und der verborgenen Speise im Allerheiligsten zieht sich ein stilles, aber zentrales Thema. Vor Gott leben heißt, richtig zu essen, Christus selbst als unsere tägliche Nahrung aufzunehmen. Essen als grundlegende Beziehung zu Gott. Am Anfang der Bibel steht der Mensch nicht mit Werkzeug in der Hand vor Gott, sondern mit leerem Magen. Noch bevor von Arbeit, Kultur oder Auftrag die Rede ist, lenkt Gott seine Aufmerksamkeit auf Nahrung. In 1. Mose Kapitel 1 Vers 29 heißt es, und Gott sprach, siehe, ich habe euch jedes Samenbildende Kraut gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche ist, dazu jeden Baum, an dem Samenbildende Frucht ist, sie sollen euch als Speise dienen. Gott stellt sich hier als Geber von Speise vor, nicht als Arbeitgeber, der zuerst Leistung verlangt. Er schafft eine Welt, in der der Mensch von Anfang an als ein Empfangender gedacht ist, als jemand, der leben darf von dem, was ein anderer bereitet hat. Noch deutlicher wird dies, wenn 1. Mose Kapitel 2 Vers 9 sagt, dass Gott den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens wachsen ließ. In der Mitte des Daseins des Menschen steht nicht ein Gebot zur Arbeit, sondern ein Angebot zum Essen. Das Herz des Lebens vor Gott ist die Frage, wovon lebst du, wovon ernährst du dich innerlich? Essen diente nicht mehr nur dazu, die Versorgung mit Leben zu haben, sondern stand nun auch in Beziehung zur Erlösung. In 2. Mose 12 wurden die Kinder Israels angewiesen, ein Lamm zu essen. Wer isst, nimmt etwas in sich hinein, das ihn unmerklich prägt, stärkt und formt. Essen ist persönlich, unverwechselbar und nicht delegierbar. So wenig eine Mutter für ihr Kind essen kann, so wenig kann ein anderer für uns Christus essen. Auch Gott tut das nicht an unserer Stelle. Er gibt, bereitet, lädt ein, aber er ersetzt nicht das innere Empfangen. Wenn Jesus später sagt, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist, wenn jemand von diesem Brot isst, wird er in Ewigkeit leben, knüpft er genau hier an. Er stellt sich nicht nur als Lehrer vor, dessen Worte man versteht, sondern als Brot, das in uns hineinkommt, uns erhält und verwandelt. Christsein ist darum nie nur ein System von Wahrheiten oder Pflichten, sondern eine Lebensbeziehung, die so intim und alltäglich ist wie das Essen. Wo Christus zur täglichen Nahrung wird, verliert der Glaube seine starre Religiosität und gewinnt den Charakter einer inneren, stillen, aber kraftvollen Lebensbewegung. In dieser Perspektive darf der Alltag neu gesehen werden, als Raum, in dem Gott nicht zuerst etwas fordert, sondern sich selbst als Speise anbietet, die trägt, durchträgt und einen Menschen Schritt für Schritt von innen her erneuert. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch jedes Samenbildende Kraut gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche ist, dazu jeden Baum, an dem Samenbildende Frucht ist, sie sollen euch als Speise dienen. Und aus dem Erdboden ließ Jehova Gott allerlei Bäume emporwachsen, die angenehm anzusehen und gut zur Speise waren, und auch den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wenn das geistliche Leben als Essen verstanden wird, verliert Leistungsdruck seine Macht. Die wesentliche Frage ist nicht, ob genug getan wurde, sondern ob Christus Raum hatte, uns zu nähren. Wer sich so sieht, kann den Tag nicht nur als Aufgabenliste, sondern als Weg der Begegnungen mit dem Brot des Lebens verstehen, in der Schrift, im stillen Gebet, in der Gemeinschaft der Glaubenden. Jede dieser Begegnungen wird zu einem Bissen, der uns innerlich stärker macht als jede eigene Anstrengung. Das ermutigt, auch in Schwäche nicht zu verzweifeln, sondern zu vertrauen, dass Gottes Versorgung tiefer reicht als unsere Grenzen. Vom Baum des Lebens zum Lamm und Manna. Zwischen dem Baum des Lebens im Garten und dem verborgenen Manna im Allerheiligsten spannt sich ein weiter Bogen. Vor dem Fall des Menschen ist der Baum des Lebens reine Lebensquelle, ohne Schatten von Schuld und Tod. Der Mensch soll leben, indem er sich nährt, einfach, unmittelbar, ungetrübt. Mit dem Fall tritt eine neue Dimension hinzu, Schuld, Entfremdung, Tod. Gott bricht seine Linie der Speise nicht ab, sondern erweitert sie. Neben die Lebensversorgung tritt die Erlösung. Darum führt er das Passahlamm ein. In 2. Mose Kapitel 12 Vers 4 wird genau bemessen, wie viele Personen an einem Lamm teilhaben sollen, nach dem Maß dessen, was jeder isst, sollt ihr ihn auf das Lamm anrechnen. Wenig später heißt es, und sie sollen von dem Blut nehmen und es an die beiden Türpfosten und die Oberschwelle streichen an den Häusern, in denen sie es essen. Das Fleisch aber sollen sie in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten, und ungesäuertes Brot, mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Blut und Fleisch gehören untrennbar zusammen, das Blut rettet vor dem Gericht, das Fleisch stärkt für den Weg. Erlösung und Lebensversorgung sind zwei Seiten derselben göttlichen Zuwendung. In dem einzigartigen Gegenstand, der Lade, sehen wir drei Elemente, den goldenen Krug mit Manna, den sprossenden Stab und das Gesetz des Lebens. Diese drei Elemente sind die Kerne innerhalb des Kerns. Nachdem wir in die Stiftshütte eingetreten sind, befinden wir uns im Heiligen, wo alles eher äußerlich ist. Als das Volk später durch die Wüste zieht, erscheint ein neuer Ausdruck dieser Versorgung, Manna, täglich, still, vom Himmel her. In 2. Mose Kapitel 16 Vers 15 heißt es, Mose aber sagte zu ihnen, dies ist das Brot, das euch der Herr zur Nahrung gegeben hat. Jetzt ist kein Blut mehr da, denn das Gericht ist vorüber, und dennoch bleibt der Charakter des Essens, Gott erhält sein Volk nicht durch heroische Eigenleistung, sondern durch eine unscheinbare, aber zuverlässige Speise. All dies wird in Christus zusammengeführt. Er ist der Baum des Lebens, der am Ende der Schrift wieder erscheint, wenn verheißen wird, dem, der überwindet, dem werde ich zu essen geben vom Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Er ist zugleich das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt, und das Brot des Lebens, das vom Himmel herabkommt. Wer sein Blut im Glauben annimmt, findet Vergebung, wer ihn als Brot isst, erfährt Erhaltung und Wachstum im Leben. Darauf zielt die Verheißung des verborgenen Manna im Innersten der Gemeinschaft mit Gott, dort, wo keine Augen mehr zuschauen, gibt Christus sich selbst als stille, verborgene Nahrung. So wird das Bild des Baumes des Lebens aus 1. Mose und der gedeckte goldene Krug mit Manna im Allerheiligsten zu einem einzigen Zeugnis, Gott will nicht nur retten, sondern dauerhaft ernähren, durch denselben Christus, der für uns starb und nun unsere tägliche, innere Lebensversorgung ist. Diese Bewegung Gottes, vom Baum zum Lamm, vom Lamm zum Manna, vom Manna zum verborgenen Manna, zeigt eine zarte Konsequenz seiner Liebe. Er bleibt nicht auf der Ebene einmaliger Rettung stehen, sondern bindet sich an unseren Weg in der Wüste der Welt. Die Speise, die er gibt, trägt durch trockene Zeiten, durch Nächte der Unsicherheit, durch innere Widersprüche. Wer sich von dieser Geschichte treffen lässt, darf das eigene Leben neu lesen, nicht als eine Folge voneinander getrennter Phasen, sondern als eine durchgehende Spur göttlicher Versorgung, die im Innersten auf Christus als Person zuläuft. Darin liegt Trost für Schuldige, Mut für Erschöpfte und stille Freude für alle, die sich nach mehr als äußerer Religion sehnen, nach einer Erlösung, die nährt, und einer Nahrung, die erlöst. Und aus dem Erdboden ließ Jehova Gott allerlei Bäume emporwachsen, die angenehm anzusehen und gut zur Speise waren, und auch den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wenn aber das Haus für ein Lamm nicht zahlreich genug ist, dann nehme er es mit seinem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten, nach der Zahl der Seelen, nach dem Maß dessen, was jeder isst, sollt ihr ihn auf das Lamm anrechnen. Die Entfaltung vom Baum des Lebens über das Lamm zum Manna lädt dazu ein, das eigene Gottesbild korrigieren zu lassen. Gott begegnet nicht nur in dramatischen Wendepunkten, sondern gerade in der unscheinbaren, regelmäßigen Versorgung eines Herzens, das auf Christus ausgerichtet ist. Wer entdeckt, dass derselbe Herr, der vergibt, auch täglich ernährt, kann seine Tage gelassener annehmen. Jeder Blick im Glauben auf das Lamm, jede stille Hinwendung zu Christus als Brot wird dann Teil eines großen Weges, auf dem Gott sich verpflichtet hat, seine Kinder nicht nur zu retten, sondern bis ans Ziel zu tragen. Manna heute essen, Christus als unsere verborgene tägliche Speise. Die Bilder des Manna sind erstaunlich konkret und zugleich voller geistlicher Tiefe. Es kam mit dem Tau herab, leise, in der Kühle der Nacht, fern von Lärm und Aufsehen. In 4. Mose Kapitel 11 Vers 9 wird berichtet, und wenn nachts der Tau auf das Lager herabfiel, dann fiel das Manna darauf herab. So kommt Christus heute zu uns, als himmlische Speise im Gewand der Gnade, sanft, erfrischend, nicht aufdringlich. Er drängt sich nicht auf, aber er ist da, wenn die äußeren Geräusche abnehmen und ein Herz bereit ist, sich berühren zu lassen. Das Manna wird als fein, wie der Reif auf der Erde beschrieben. Reif kühlt und setzt dem Überhitzten eine Grenze. Wenn Christus uns innerlich berührt, verlieren übersteigerte Emotionen, verletzende Worte und eigensinnige Wünsche ihre glühende Kraft, sie tauen vor seiner Gegenwart dahin. Sein Wirken ist nicht grell, aber deutlich, eine feine, barmherzige Kühle, die das Leben schützt. Als unser Manna hat Christus dieses Element der Vermengung des tierischen Lebens mit dem Pflanzenleben, das zu unserer süßen Nahrung wird. Was den Geschmack von frischem Öl betrifft, heißt es in 4. Mose Kapitel 11 Vers 8 von dem Manna, dass sein Geschmack war wie der Geschmack von Ölkuchen. Öl versinnbildlicht den Heiligen Geist. Auch die Gestalt und der Geschmack des Manna sprechen. Es war weiß wie Koriandersamen und sein Geschmack wie Kuchen mit Honig. Weiß steht für Reinheit und Schlichtheit. Wer Christus als Manna ist, erfährt Reinigung nicht zuerst als moralischen Druck, sondern als stille Aufhellung des Herzens, Motive werden klarer, Bitterkeit verliert ihre Farbe, verdeckte Mischungen zwischen Gottes Willen und eigenen Interessen treten ans Licht. Die Süße wie Kuchen mit Honig deutet an, dass Christus seine göttliche Reinheit schmeckbar macht. In ihm verbinden sich das göttliche Leben und das menschliche Leben zu einer Nahrung, die nicht hart und trocken, sondern süß und stärkend ist. Hinzu kommt der andere Geschmack, sein Geschmack war wie der Geschmack von Ölkuchen. Öl ist in der Schrift ein Bild für den Heiligen Geist. Christus als Manna bringt also nicht nur Süße, sondern auch Frische und Beweglichkeit. Wo er innerlich gegessen wird, verhärtet sich der Mensch nicht in tote Formen, sondern bleibt geschmeidig und empfänglich für Gottes Führung. Bemerkenswert ist, dass das Manna verarbeitet werden konnte, das Volk lief umher, und sie sammelten und mahlten es mit Handmühlen oder zerstießen es in Mörsern, und sie kochten es in Töpfen, auch machten sie Brotfladen daraus. Christus ist nicht nur in erhabenen Momenten zu genießen. Er lässt sich in viele Gestalten unseres Alltags aufnehmen, als stillgelesene Worte der Schrift, als aufrichtiges Gebet, als Lied, das in Erinnerung bleibt, als tröstendes Wort eines Geschwisters, als innere Stärkung mitten im Leiden. In all dem bleibt er derselbe, aber der Zubereitungsweg variiert. Das bewahrt davor, geistliches Essen auf wenige fromme Formen zu verengen. Je vielfältiger die Berührung mit Christus, desto umfassender nährt er das Herz. Im Licht des Neuen Testaments weist das verborgene Manna, das im goldenen Topf verborgen wurde, auf eine besonders innige Seite dieser Erfahrung hin, eine Speise, die im Allerheiligsten, vor dem Angesicht Gottes, genossen wird. Offenbarung Kapitel 2 Vers 17 verknüpft diese Verheißung mit einem weißen Stein und einem neuen Namen, ein Bild dafür, dass Christus als verborgene Speise unsere Identität prägt. Wer ihn so isst, wird innerlich ruhig, fest und klar, auch wenn äußere Umstände sich nicht sofort ändern. So bekommt das Bild vom Essen Christi heute eine große Weite. Es bedeutet nicht, sich in eine religiöse Sonderwelt zu flüchten, sondern mitten im vollen Leben aus einer unsichtbaren Quelle zu leben. Die Wüste bleibt Wüste, aber sie ist nicht mehr leer. Tau fällt, Manna liegt bereit, auch wenn die Augen noch müde sind. Dass Gott sein Volk damals Tag für Tag versorgte, obwohl es oft klagte und zurück nach Ägypten wollte, erzählt von einer Geduld, die auch heute nicht erschöpft ist. In dieser Geduld dürfen Schuld, Müdigkeit und innere Dürre ehrlich sein. Sie schließen nicht aus, dass Christus zugleich als Manna da ist. Und jede kleine, unspektakuläre Hinwendung zu ihm, ein kurzer Seufzer, ein leise gesprochenes Wort der Schrift, ein inneres Aufblicken, wird dann zu einem Akt des Essens, etwas von ihm kommt in uns hinein und bleibt. Daraus wächst eine stille Zuversicht, dass das Leben nicht an unseren Kräften hängt, sondern an dem, der sich selbst zur Speise gemacht hat und uns nicht müde wird zu nähren. Und als die Tauschicht aufgestiegen war, siehe, auf der Fläche der Wüste etwas Feines, Körniges, fein, wie der Reif auf der Erde. Und das Haus Israel gab ihm den Namen Mann, und es war weiß wie Koriandersamen und sein Geschmack wie Kuchen mit Honig. Christus als Manna zu kennen, verändert den Blick auf den Alltag. Nicht jede Stunde muss von besonderem geistlichen Erleben geprägt sein, und doch kann jede Stunde von einer stillen Lebensversorgung getragen werden. Das Bewusstsein, dass der Herr selbst in den unscheinbaren Momenten gegenwärtig ist und sich als Süße, Klarheit und Frische mitteilt, löst Druck und Scham. So wird Raum für ein einfaches Vertrauen, der Weg durch die Wüste ist nicht leicht, aber der, der uns führt, ist derselbe, der sich uns als verborgene Speise gibt. In dieser Gewissheit kann ein Herz durchhalten, ohne hart zu werden, und hoffen, ohne naiv zu sein. Herr Jesus Christus, du Brot des Lebens und unser himmlisches Manna, danke, dass du dich selbst zur Speise gibst, damit wir nicht aus eigener Kraft, sondern aus deiner Fülle leben dürfen. Du kennst unsere Müdigkeit, unsere inneren Wüsten und unsere verborgenen Färbungen, und doch kommst du leise wie der Tau, um uns zu erfrischen, zu reinigen und zu stärken. Öffne unser inneres Auge, damit wir dich nicht nur als den erkennen, der erlöst, sondern auch als den, der Tag für Tag im Verborgenen nährt und trägt. Lass dein Leben in uns wachsen, unsere Härte abkühlen, unsere Herzen aufhellen und uns transparenter machen vor dir und voreinander. In deiner Gegenwart am Thron der Gnade ist genug Speise für jede Not und genug Süße für jede Bitterkeit. Darauf wollen wir uns verlassen und ausruhen, bis wir dich einmal von Angesicht zu Angesicht sehen und vollkommen gesättigt in deiner Herrlichkeit stehen. Amen.